NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Er ist über viele Jahre eines der Schwimmstars aus Schleswig-Holstein gewesen, hat viele Titel in Deutschland und auch in Europa geholt, auch einen deutschen Rekord geschwommen, war bei Olympia mit dabei, in Pinneberg-Elmshorn aufgewachsen und da seine sportliche Karriere angefangen und jetzt schon im sehr, sehr jungen Alter von nicht mal 30 Jahren in die Rente gegangen im Schwimmen. Wir reden über die Karriere im Schwimmen, wie das so ist, bei Olympia zu sein und wie jetzt die Karriere nach dem Schwimmen so ist. Herzlich willkommen beim Schleswig-Holstein-Schnack. Jakob Heidmann und ich bin Doreen Pelz. Moin.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe jetzt schon relativ viel in diese Einleitung mit reingepackt und natürlich ist die Frage, wie bist du denn eigentlich zum Schwimmen gekommen?
Schwimmen gelernt, dann tatsächlich an der Ostsee im Urlaub, weil ich es möglichst schnell können müsste für Ostseeurlaub. Und dann aber angefangen im Verein zu schwimmen in Pinneberg, bei der SG Elbe. Hatte den ganz einfachen Grund, weil ich als Kind sehr aktiv war. Heutzutage würde man, glaube ich, ADS dazu sagen. Hat Fußball irgendwann nicht ausgereicht und dann war Schwimmen eine Sportart, die sich meine Eltern gut vorstellen konnten für mich. Und dann habe ich das da in Pinneberg angefangen zu betreiben und hat direkt viel Spaß gemacht. Nette Freunde, Freundinnen da gefunden, deswegen auch da geblieben. Und anfangs, bis ich eigentlich 13 war, auch relativ ambitionslos, will ich nicht sagen, aber 2 bis 3 Mal die Woche einfach zum Spaß betrieben. Ist aber relativ lustig, weil ich habe 5 ältere Geschwister und niemand von denen ist eigentlich wirklich im Verein geschwommen. Also ich war der Erste, der es ausprobiert hat und auch der Erste dementsprechend, der darauf hängen geblieben ist.
Aber wenn du jetzt so sagst, so nicht so ambitioniert, also 3 Mal die Woche ist ja schon dolle. Und das, was ich so über dich gelesen und gesehen habe, ist ja auch wirklich, du bist jemand gewesen oder wahrscheinlich auch heute noch, es gilt nur die 100%, oder?
Ja, das war früher tatsächlich wirklich nicht so. Ich musste ein bisschen in die Richtung hingeschubst werden als Jugendlicher. Also wie gesagt, früher war die Hauptmotivation zum Training zu gehen, meine netten Trainingspartner. Hat total Spaß gemacht, da die Stunde, 2 Stunden zu trainieren. Der endgültige Push kam dann vom Wechsel von Pinneberg nach Elmshorn, wirklich. Da ging es dann auch auf, die Trainingseinheiten sich direkt erhöht und auch Trainingslager kamen hinzu. Das war vorher alles nicht so wirklich der Fall. Deswegen, dann kam der Sprung wirklich zum richtigen Leistungssport vorher. Ich glaube, 3 Mal die Woche wird man auch schon Leistungssport nennen. Aber der größte Erfolg bis dahin waren dann Teilnahme an norddeutschen Meisterschaften und dann Platz 25 im Jahrgang. Wird man rückblickend sehen, glaube ich, andere Leute, die bei Olympia waren oder Nationalmannschaft waren, waren da schon weitaus erfolgreicher in dem Alter.
Also das, was du jetzt so beschreibst, mit dass du halt hingegangen bist, um deine Trainingspartnerinnen und Partner zu treffen, irgendwann warst du ja weit weg im Becken, wenn die da noch mitgeschwommen sind.
Also ich würde sagen, das Schicksal hat es gut mit mir gemeint, weil als ich nach Elmshorn gewechselt bin, hat dann Bernd Berghahn als Trainer auf mich gewartet, der damals Cheftrainer beim Swimteam Elmshorn war. Heutzutage Schwimm-Bundestrainer und hat, glaube ich, bei diesen Olympischen Spielen 5 Medaillen errungen mit seinen internationalen AthletInnen. Und der war damals Vereinstrainer dort. Also eine sehr glückliche Fügung des Schicksals, wirklich. Parallel hatte ich mit den besten Schwimmer meines Jahrgangs in Elmshorn noch in Deutschland, Rob Muffels, zu dem alle im Land Schleswig-Holstein aufgeschaut haben, der sämtliche Rekorde gebrochen hat. Und ich habe angefangen, wie gesagt, als 25. des Jahrgangs in Norddeutschland und innerhalb von 3 Jahren war ich dann so weit, dass ich deutscher Jahrgangsmeister geworden bin. Also eine recht steile Entwicklung da genommen, rückblickend gesehen recht einfach zu erklären, einfach echt einen guten Trainer gehabt mit noch ganz vielen anderen talentierten Leuten neben mir im Becken, was auf jeden Fall sehr viel dazu beigetragen hat. Und dann, ganz gegen mich selber angetreten bin ich nie, weil wenn man sich die Ziele neu steckt, dann wird auch das, was man dafür erreichen muss, natürlich umso größer.
Also sich halt da selber auch zu pushen, ja klar, irgendwie ist es ja eine Schwimmmannschaft oder ein Schwimmteam, aber Schwimmen an sich ist ja echt so ein Einzelsport, ne? Du musstest vermutlich auch viel, sagen wir jetzt mal so, was man als normaler Jugendlicher hat, so aufgeben, um deinen Zielen dann hinterher zu schwimmen. Also ich habe schon gesagt, Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, aber dein großes Ziel war ja auch Olympia und nach Rio zu kommen. Hattest du da dann auch schon so, also nicht das Gefühl, aber war das für dich dann schon voll okay zu sagen, okay, ich verzichte hier auf das Feiern gehen am Wochenende, nach Hamburg zu fahren oder was auch meine Kumpel zu machen?
Ja, um ehrlich zu sein, hat es sich für mich nicht wirklich nach Verzicht angefühlt. Dadurch, dass man beim Training wirklich so eine tolle Gemeinschaft ist, ist Schwimmen gar nicht mal so der Einzelsport. Am Ende steht man alleine auf dem Startblock, klar. Aber die 10 Einheiten die Woche im Becken, die 3 Einheiten an Land, die man noch hat, die macht man gemeinsam durch. Man frisst gemeinsam Dreck wirklich für den Erfolg. Was am Ende dabei rauskommt, ist bei allen Leuten unterschiedlich, ob die dann deutsche Meister werden oder vielleicht nur teilnehmen. Als es dann Richtung Olympia ging, klar, je älter man wird, desto mehr Verzicht ist auch dabei, weil ich sehe, was meine alten Klassenkameraden gemacht haben am Wochenende. Ab und zu konnte ich dann auch mal da mitmachen und meinen Spaß haben. Konnte mir ab und zu auch meine kleinen Ausflüchte mal suchen. Die habe ich auch immer gebraucht, tatsächlich in meiner ganzen Karriere. Aber ich würde sagen, für so ein großes Ziel ist dann auch einiges an Verzicht wert. Weil was wiederum dabei rausspringen kann, hat man aus Erzählungen gehört oder ansatzweise bei EMs, WMs mitbekommen. Und für dieses große Ziel dann so viel in Kauf zu nehmen, ist es allenfalls wert gewesen.
Du bist ja 2015, der Rekord ist, glaube ich, diesen Sommer erst gebrochen worden, hast du den deutschen Rekord in den Lagen aufgestellt. Dann mit so einem Erfolg sozusagen im Rücken fliegt man nach Rio. Auch da lief es eigentlich erstmal gut. Und so von meinem, was ich so gelesen habe dazu, ist es bestimmt dann erstmal eine harte Zeit danach gewesen, weil du bist ja disqualifiziert worden für was, was man irgendwie jetzt nicht mehr richtig belegen kann, aber auch nicht widerlegen kann. Was genau war denn da passiert, wenn du das so...
Ja, das hat mich am meisten tatsächlich gewurmt, dass es keinen wirklichen Beweis dann dafür gab. Mir wurde vorgeworfen, bei der ersten, also beim, um es nochmal für alle klar zu machen, also Lagenschwimmen machst du ja 100 Meter in jeder Lage bei 400 Meter Lagen. Also 100 Meter in Delfin fängst du an, dann drehst du dich auf den Rücken, machst 100 Meter Rückenschwimmen. Dann kommt die Brustteilstrecke und am Ende wird mit Kraul abgeschlossen. Und mir wurde gesagt, dass ich bei der Wende, bei Brust, beim erlaubten Tauchzug, wo ein Delfin-Beinschlag währenddessen erlaubt ist, jetzt wird es ein bisschen nischig, angeblich einen zweiten gemacht hätte. Was ich nicht gemacht habe, nicht bewusst gemacht habe, der Kampfrichter hat es aber so gesehen. Deswegen bin ich dann, habe ich erstmal angeschlagen, habe gesehen, dass ich meinen deutschen Rekord wieder verbessert hatte um 2 oder 3 Zehntelsekunden. War super happy, als Fünfter im Finale zu sein, mit, wie du sagtest, ne, mit 21 bei Olympia. Und das war dann so ein großes Loch, in das ich erstmal direkt so reingesogen wurde, wo ich dann 1-2 Tage gebraucht habe, um mich da rauszuziehen, weil das wirklich echt eine harte Nummer war. Vor allem, weil es dann auch nicht zu widerlegen war. Ne? Also ich war der Überzeugung, ich habe es nicht gemacht, aber ich wurde zu Unrecht disqualifiziert. Gab dann auch wenig Möglichkeiten, das Ganze rückgängig zu machen natürlich. Das war dann halt natürlich sehr hart. Ein relativ schöner Abschluss war dann, dass ich im Vorlauf der Staffel noch eingesetzt wurde, 4x200 Meter, und wir uns da fürs Finale qualifiziert haben. Finale wurde ich dann zwar nicht eingesetzt, aber das war schon noch ein ganz guter Trost. Und die restlichen 10 Tage Olympia danach haben sich auch noch gelohnt.
Ja, naja, weil man, also, ich sage jetzt mal, jeder Normale von uns hat das, was weiß ich, vielleicht, wenn man im Job dann mal befördert wird oder sowas, ne? Aber es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl an Jahren und Möglichkeiten, wo man einmal Olympia machen kann. Also es gibt selten Leute, die mit 60 da irgendwie noch hinfahren können, um irgendwie in ihrem Sport dann noch zu glänzen. Und wenn man dann wegen sowas nicht das wirklich am Ende dann zeigen kann, worauf man sich eben 4 Jahre lang vorbereitet hat, das haut einem, kann ich mir gut vorstellen, richtig doll die Beine weg. War das da auch dann in der Zeit schon so, dass man so viel auf die mentale Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler geguckt hat? Hast du da Unterstützung gekriegt? Oder?
Also ich bin, glaube ich, nach Rio geflogen mit schon 2 Jahren Betreuung durch einen Sportpsychologen im Rücken. Schöne Grüße an Thorsten, wenn du das hörst. War deswegen ganz gut eingestellt, aber ich glaube, auf so einen Moment kannst du dich weder vorbereiten noch wirklich ein Geheimrezept finden, was danach hilft, ne? Klar, die ganze Nummer davor, die Aufregung und so, die kriegst du ganz gut kanalisiert, wenn du daran arbeitest, mit den richtigen Leuten im Rücken. Das hat bei mir auch total gut geklappt. Und da bin ich riesig dankbar für. Und dann die Bewältigung des Ganzen war natürlich dann erstmal nur mit Freunden und Familie irgendwie möglich, bis ich dann irgendwie analytisch da rangehen konnte, ne, und dann verarbeiten konnte, was da wirklich passiert ist. Andererseits, jetzt mit so ein paar Jahren Abstand, ist es natürlich immer noch total blöd. Andererseits denke ich mir, ich habe so viele Leute auch mitbekommen, die sich auch 4 Jahre lang wirklich den Hintern aufgerissen haben, Gas gegeben haben, jeden Tag. Und die haben sich halt nicht mal qualifiziert. Das ist auch ganz schön hart, ne? Und über die wird nicht so viel geredet.
Deswegen bin ich oder so jeder Sportler, der dann im schlimmsten Fall einen Schnupfen bekommt oder einen Infekt oder irgendwie sowas vorher und dann halt nicht die Leistung abrufen kann, ne? Das passiert ja auch dann immer alles. Du hast dir dann quasi für die nächsten Olympischen Spiele natürlich wieder wahnsinnig viel vorgenommen und dann noch einmal alles so ein bisschen umgekrempelt. Also es hat zwar noch einen Moment gedauert, aber du bist dann, hast dann gesagt, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme hier sportlich nicht mehr so richtig weiter und bist nach Amerika gegangen.
Ja, genau. In der Zwischenzeit ist schon noch ein bisschen passiert. Mhm. Also ich hatte erstmal angefangen, wieder zu studieren in Hamburg, dann ein bisschen weniger trainiert. Dementsprechend war so 2016, 17 so ein Übergangsjahr für mich. 2018 war relativ erfolgreich mit dem Europameistertitel in der Staffel. Und dann genau 2019 zur WM bin ich so ein bisschen stagniert in meinen Leistungen. Und da ich schon vorher so ein bisschen damit geliebäugelt habe, nach den Olympischen Spielen 2020 aufzuhören, war ich nicht so ganz zufrieden mit meiner Leistung und dachte mir halt, ich setze jetzt nicht alles auf eine Karte, damit ich hier mit der Leistung bei Olympia vielleicht antreten kann. Vielleicht hätte ich mich qualifiziert. Das wäre auch schön gewesen, aber wenn, dann wäre ich auch nicht ganz zufrieden vor Ort gewesen. Deswegen habe ich alles auf eine Karte gesetzt, entgegen des Rates von eigentlich fast allen Leuten von außerhalb. Ein Jahr vor den Spielen wechselt man nicht den Standort, haben wir alle gesagt. Ich habe es trotzdem gemacht, bin nach San Diego in eine Profigruppe gegangen, weil ich einfach nochmal probieren wollte, ne? Alles auf eine Karte zu setzen, um mir am Ende einfach nichts vorwerfen lassen zu müssen.
Genau,
ne? Und ich hatte vorher dankenswerterweise über Marius Kusch, mein Nationalmannschaftskumpel, den Kontakt gehabt, habe da schon 2 Trainingslager gemacht bei David Marsh in den USA und ja, bin dann Hals über Kopf nach San Diego gegangen, habe hier alle stehen und liegen lassen, bin dann in der WG mit Marius gezogen und das war erstmal ein cooles Jahr oder ein cooles halbes Jahr, bis dann Covid kam und wieder alles anders
wurde. Ja, stimmt, du musstest dann ja zwangsweise sozusagen einfach wieder zurück, dann ging ja auch erstmal trainieren irgendwie auch gar nicht. Ist das auch was, wo man so denkt, so, oh nee, also ich schmeiß es jetzt schon hin, bevor ich nochmal irgendwie zu Olympia fahre. Es sind so viele Zeichen, die irgendwie dafür stehen, dass man es nicht hinkriegt. Dann war lange ja die Diskussion, ob die Spiele überhaupt stattfinden, wann sie, wie, welchen Rahmen.
Den Gedanken hinzuwerfen hatte ich nie tatsächlich. Ich habe mir nur direkt überlegt, wie. Wie kann ich weitermachen, ne?
Mhm.
Weil ich habe vorher schon, ich war in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und wirklich, ich kann echt sehr dankbar sein, die haben es mitgemacht, dass ich ins Ausland gehe. Das ist normalerweise echt nicht so der Fall. Das heißt, da habe ich eine Ausnahmegenehmigung bekommen, ne? Und musste danach halt wirklich Klinken putzen gehen bei meinen Sponsoren, bei der Bundeswehr, ob sie mich noch weiterhin ein Jahr irgendwie finanzieren wollen. Man muss sich halt mal vorstellen, USA ist, klingt erstmal super, dahin zu gehen.
Teuer, ne?
Profisportler, denkt man ja immer, man lebt in Saus und Braus, aber so, am Ende waren die 2 Jahre ein Minusgeschäft für mich.
Mhm.
Das Ersparte, was ich mir vorher so ein bisschen zur Seite gelegt hatte, ging da halt vollkommen drauf. Weil man vor Ort halt, muss sich halt selber aufkommen, ne? Für Miete, Physiotherapie. Mhm. Trainer habe ich bezahlt, Krafttrainer habe ich bezahlt. In den USA gibt es, obwohl sie so ein fortschrittliches Land sein wollen, gibt es keinen öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt, ich brauchte irgendwie noch ein Auto, um von A nach B zu kommen, weil Fahrradwege auch vergeblich gesucht werden.
Oder dass man mal schnell zu Fuß geht, geht da auch nicht.
Das kannst du alles knicken. Du musst irgendwie bezahlbar wohnen, das heißt ein bisschen außerhalb vom Trainingsgelände. Das waren die ganzen Hürden, auf die ich mich einstellen musste für noch ein weiteres Jahr. Genau, war dann zwangsweise in Deutschland und konnte mich hier darauf einstellen. Bin, wie gesagt, Klinken putzen gegangen. Und dann relativ schnell stand auch fest, dass meine ganzen Sponsoren noch an meiner Seite stehen. Erstmal auch unabhängig davon, ob das wirklich stattfinden kann, ein Jahr später in Tokio oder nicht.
Ja, ist Wahnsinn. Aber das ist auch sowas, darüber denkt man natürlich eigentlich gar nicht immer so richtig nach, ne? Man sieht halt die Sportlerinnen und Sportler, die da immer irgendwie schwimmen. Und dass es für euch gar nicht so einfach ist, euren Lebensunterhalt zu bestreiten, ist natürlich auch immer mal wieder Thema, wie, sagen wir mal, nicht ganz optimal die Sportförderung ist, dass man immer irgendwie noch einen Job braucht sozusagen und es dann nebenbei macht, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob du noch nebenbei einen Job brauchst, ob es so hart wirklich ist. Also ich sag mal so, wenn jemand in der olympischen Sportart in der Nationalmannschaft ist, dann lässt sich wahrscheinlich von dem Gehalt, sage ich mal, was am Ende kein Gehalt ist, ne? Aber vom Gehalt so die Miete bezahlen und das, die täglichen Kosten. Es reicht aber bei weitem nicht aus, um was für die Karriere danach beiseite zu legen. Mhm. Beziehungsweise man ist währenddessen halt schon angewiesen, wirklich sich zu überlegen, was man direkt nach der Karriere macht. Ob es jetzt ein Studium, ein Ausbildungsplatz ist oder sich strategisch Sponsoren zu suchen, bei denen man danach arbeiten kann. Alles schon gehört. Aber ja, man lebt nicht in Saus und Braus. Man macht es wirklich aus Leidenschaft in erster Linie. Und man kann davon leben. Manche besser, manche schlechter. Aber sehr leicht, wie in vergleichsweise großen Sportarten in Deutschland, ist es leider nicht.
Ja, oder eben auch bei amerikanischen Sportlern, ne, die da halt die Sponsoren bzw. Werbeverträge sozusagen mit den großen Namen nur hinterhergeworfen bekommen. Ja. Gibt's ja bei uns alles gar nicht.
Damit darf sich gar nicht beschäftigen, weil sonst, sonst ist man echt schnell schlecht gelaunt. Deswegen, also die Leidenschaft in den Vordergrund stellen, aber sich auf keinen Fall vergleichen mit ausländischen Leuten, weil Das kann schnell in Frustration münden.
Aber wahrscheinlich ja eben auch, wenn man dann in Amerika das so ein bisschen sieht, wenn du da mit denen eben auch zusammen trainierst, da ist ja schon alleine durch quasi so College-Sport-Sachen und dann so Sponsorships und sowas, das läuft ja alles ganz anders, als es das sozusagen hier bei uns ist. Natürlich muss er auch erfolgreich sein und so, aber schon alleine, gut, das ist ja auch nochmal was anderes, bei uns kostet die Uni halt nichts, aber da ist ja, wenn du gut im Sport bist, zahlen dir die Sponsoren oder die Universität dann halt deine Studiengebühren, damit du für die Sport machst.
Ja, das ist eine sehr spannende Diskussion, weil ich weiß systemisch gar nicht, was ich besser finde tatsächlich. Mhm. Also natürlich würde ich es toll finden, wenn die olympischen AthletInnen in Deutschland mehr Geld verdienen würden monatlich. Das fände ich klasse. Und auch annähernd auf dem Level wie in den USA. Nur weiß ich nicht, ob es das bessere Modell ist, das Ganze auch auf die Privatwirtschaft umzumünzen, wie es in den USA der Fall ist. Ne? Weil am Ende sind die Colleges dort auch von Spenden finanziert. Mhm. Normale Leute können sich nicht leisten, dort an so hochrangige Unis zu gehen, wo auch gut Sport betrieben wird. Die Leute, die zu Olympia fahren, verdienen jetzt auch nicht so viel, weil der Staat da wirklich viel Geld dazu gibt, sondern leben halt auch von der Spendenbereitschaft oder Sponsoringbereitschaft der Firmen oder Privatpersonen. Ob ich das so viel besser finde als ein annähernd staatlich organisiertes System wie hier, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich fände es aber genauso gut, wenn man hier im gleichen Maße verdienen würde am Sport. Ja.
Naja, zumindest so, wenn es um wirklich junge Athletinnen und Athleten geht, dann ist es sozusagen aus meiner Sicht so ein bisschen geguckt, ist da schon mehr Förderung tatsächlich ja da, als es zum Teil bei uns ist.
Ja, auch das stimmt, klar. Andererseits haben wir hier auch die Elite-Schulen des Sports, die es gibt, ne, die sehr viel Rücksicht auf den Leistungssport nehmen oder auch wirklich Kinder, die mit 10, 11 Jahren schon am Olympiastützpunkt trainieren und da die infrastrukturell besten Möglichkeiten vorfinden. Die habe ich in den USA kein einziges Mal gesehen, wie es hier in den Olympiastützpunkten aussieht. Also die trainieren teilweise in ganz abgerockten Freibädern und das passt halt trotzdem. Also es ist ein Für und Wider, klar.
Ja, okay. Aber dann erstmal Vorbereitung in Amerika, dann hast du hier weitergemacht und dann ging es nach Tokio und da war natürlich dann wahrscheinlich auch nochmal dieses, ich habe hier noch ein bisschen was gut zu machen von den Olympischen Spielen vorher noch mal mit im Gepäck. Aber du hast gerade selber gesagt, es gab auch schon die Idee, danach sowieso aufzuhören.
Also tatsächlich kam der erste Gedanke aufzuhören schon nach den Spielen 2016, die dann ja nicht so erfolgreich liefen, wie ich es mir erhofft hatte. Und ich weiß gar nicht, was der ausschlaggebende Punkt dafür am Anfang war. Ich glaube, weil ich einfach so viel in meinem Freundeskreis und in der Familie so viele Leute habe, die wirklich nicht Hochleistungssport betrieben haben. Und ich habe das Leben von denen gesehen und dachte mir, oh, das könnte ich mir auch vorstellen, irgendwie mit Anfang 20 zu studieren und so ein ganz cooles Leben noch zu haben, meinen Hobbys nachzugehen. Das nach 2016, nach irgendwie, ich glaube, 12 Wochen Auszeit vom Sport dann verworfen und bin wieder zum Training gegangen. Und genau, vor Tokio war auch natürlich die Vorfreude groß und meine Ziele waren hochgesteckt, endlich die Finalteilnahme nachholen. Aber habe danach auch schon überlegt, na, wie geht's weiter? Noch ein Jahr USA kann ich mir nicht leisten. Hier in Deutschland könnte ich weiter trainieren, aber ich wollte es mir bewusst erstmal offen halten, einen längeren Urlaub wieder machen und dann den Kopf frei bekommen von allen möglichen Einflüssen und dann wirklich ganz in Ruhe, möglichst objektiv raufzugucken und es mir zu überlegen und dann fiel die Entscheidung im Jahr danach, ne, aufzuhören. Obwohl ich natürlich noch, also dieses Jahr, noch bin ich 29, also ich hätte glaube ich noch eine ganz gute Zeit in Paris haben können. Aber
auf jeden Fall, 29 ist ja noch nicht alt. Ne?
Wenn ich aber die Zeiten gesehen habe und ich meine, mein deutscher Rekord ist dieses Jahr auch gefallen. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch nochmal an Cedric. Total verdient. Ist dann aber auch so ein Zeichen der Zeit, dass ich meine Zeit dann hatte und wirklich ja, ganz viel oder fast alles wirklich mitmachen konnte, was man mitmachen kann im Sport. Und bin dafür unendlich dankbar. Hab auch gerne am Fernseher gesessen dieses Jahr und hab zugeguckt und mitgefiebert.
Das ist auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ob du das ganz gut kannst, dann dir das sozusagen sowohl vom Fernseher als auch in der Halle angucken, wenn dann da andere schwimmen.
Ja, total. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich so im Guten mit dem Sport auseinandergegangen bin. Ich hatte wirklich die letzten 2 Jahre in den USA, haben mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ich habe die Liebe zum Sport wiedergefunden, die vorher vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist. Und habe gesehen, wie schön der Sport einfach ist. Ich habe da mit ganz vielen Nationalitäten zusammen trainieren dürfen. Einer meiner besten Kumpels aus Israel war jetzt im Halbfinale bei Olympia. Ich habe mitgefiebert mit ihm. Wäre auch gerne in der Halle gewesen tatsächlich in Paris. Die Preise waren mir aber schon ein bisschen zu hoch, was ich sehr schade fand. Aber wenn es hier in Deutschland Gelegenheiten gibt, zuzuschauen bei Sportevents und vor allem Schwimmen natürlich in Berlin, dann bin ich da gerne am Start und habe es bisher auch mitgemacht. Ich glaube, zweimal deutsche Meisterschaften und einmal beim Weltcup war ich schon als Zuschauer. Ist eine coole Nummer.
Das finde ich wirklich klasse, weil man könnte ja als ganz Außenstehender, der da nicht drauf guckt, so denken, so ja komm, der hat jetzt halt hingeschmissen, weil es dann zwar mit der Finalteilnahme in Tokio geklappt hat, aber eben dann mit dem Medaillenerfolg oder sowas nicht. Und dann so ist man in Anführungsstrichen so ein bisschen das bockige Kind, was dann halt so sagt, so nee, hab keinen Bock und mach das nicht. Aber so wie ich dich jetzt tatsächlich auch wahrnehme und so wie du darüber strahlst und auch über den Sport redest, ist es wirklich so eine, wo du ganz reflektiert ja auch drauf guckst, zu sagen, ja, ich war vielleicht dann auch einfach nicht mehr so gut und das hätte mich zu viel Kraft und zu viel Aufgabe nochmal gekostet, da nochmal weiterzumachen.
Ja, und ich finde, das ist vor allem aber auch in allen Bereichen des Lebens oder in vielen Bereichen des Lebens auch wichtig, wirklich den Zeitpunkt zu begreifen, wenn es wirklich Zeit ist, aufzuhören oder Dinge auch mal dabei zu belassen. Weil, also am Ende fühlt sich nie etwas so perfekt an, als dass man damit im Guten auseinandergehen kann. Mhm. Außer man ist da drin wirklich gut, was ich halt überhaupt nicht bin. Gerade als Leistungssportler ist man so ein bisschen perfektionistisch fahren, da glaube ich. Und natürlich geht eine Karriere immer besser. Wenn du Weltmeister bist, dann kannst du noch Olympiasieger werden. Wenn du Olympiasieger bist, dann kannst du noch einen Weltrekord schwimmen. Für mich war es dann die Finalteilnahme, die dann zwar nur in Anführungszeichen mit der Staffel geklappt hat, aber die dann einfach gezeigt hat, so ist Jakob, es reicht jetzt, es hat Spaß gemacht, war eine gute Sache, aber was will ich noch mehr hinterherjagen jetzt? Also es war eine gute Zeit, ich hatte wirklich eine Menge Spaß gehabt, Höhen und Tiefen mitgemacht, aber es ist dann auch in Ordnung.
Naja, und wie gesagt, auch mit so dann ja Mitte 20 und wenn du wirklich in deinem Freundeskreis der Familie siehst, ey, das Leben hat auch noch was anderes als nur muffige Schwimmhallen und Badelatschen und diese schrecklich eng sitzenden Badekappen, die man da sich immer irgendwie über den Kopf ziehen muss. Ja. Da kann man auch viele andere Sachen machen. Ich stelle mir es aber trotzdem schwierig vor, das ist ja ein sehr getaktetes Leben und ein sehr getakteter Alltag. Wie ist das dann, wenn man dann auf einmal nicht mehr 4-5 Mal die Woche in die Schwimmhalle geht?
Es waren tatsächlich ja 10-mal die Woche im Schwimmhalle.
Okay.
Das ist auch nicht zu unterschätzen, dass es Frühtraining und Spättraining immer noch war. Das ist tatsächlich, gut, dass du es ansprichst oder interessant, das ist ein Phänomen, das ist eine große Herausforderung. Ich hatte seit ich, wann habe ich mit Hochleistungssport wirklich angefangen? Mit 16, 17, einen sehr getakteten Alltag die ganze Zeit. Also früher war es noch nicht auf dem Internat, sondern in Emshorn, stand klar fest, irgendwie einmal am Tag ist Training. Dann war ich auf dem Internat in Hamburg, dann stand fest, irgendwie morgens und abends ist Training, damit ist noch Schule. Dann fiel die Schule zwar irgendwann weg, aber das Training blieb. Dann kam Studium hinzu. Schwimmen war immer eine Konstante im Leben. Es war immer da, es war immer Frühtraining da und Spättraining da. Und dann fühlen sich die ersten Wochen nach Karriereende quasi wie großer Urlaub an und das ist alles super. Nur irgendwann kommt das Loch, in dem man seinen Alltag füllen muss, selbstständig, in dem man sich darum kümmern muss, Freunde zu treffen. Weil das vorher auch feststand, ja, den sehe ich ja eh morgen früh beim Training. Yeah. Brauche ich mir ja nicht zu verabreden. Oder halt mal am Samstagnachmittag, wenn man halt mal seine Freizeit dann ausnahmsweise hat.
Aber dann hat man das auch automatisch beim Training so. Samstag, ja, okay, spielen wir was, jo. Ja. Auf der Playstation oder was auch immer so, ja.
Die freien Zeiträume standen noch immer fest, ne? Und jetzt musst du organisieren, wann triffst du deinen Freundeskreis, wann siehst du mal die Familie wieder, wann machst du mal Sport. Also auch das mal zu organisieren. Und welchen Sport mache ich? Gehe ich ins Fitnessstudio? Will ich mal wieder schwimmen? Suche ich mir eine gänzlich neue Sportart? Also hört sich vielleicht abstrus an, aber wenn man sein ganzes Leben lang so getaktet unterwegs war, war das erstmal eine große Challenge für mich. Ja.
Ja, und jetzt bist du wahrscheinlich viel schneller im normalen Alltag, wie wir ihn alle haben, angekommen. Nämlich doch keine Zeit für die Freunde. Alles andere ist trotzdem irgendwie schwer zu organisieren. Und eine Sportart, hast du eine andere gefunden oder?
Also ich sehe zu, dass ich 4-mal die Woche Sport mache.
Okay, immer noch viel.
Ich variiere in meinen Sportarten. Ich habe es dazu bekommen, meinen ehemaligen Schwimmfreundeskreis hier in Hamburg. Wir haben uns jetzt schon 2-3 Mal zum Schwimmen auch tatsächlich verabredet. Das versuchen wir regelmäßig zu machen, aber kriegen es halt überhaupt nicht hin. Weil wir.
Ich stelle mir die WhatsApp-Gruppe dazu vor, Rentner schwimmen.
Quasi, ja. Und schwimmen auch nur, wenn es danach noch in die Sauna geht, auch ganz wichtig.
Genau, oder lieber davon von der Schwimmzeit nur 10 Minuten schwimmen und 20 Minuten im Whirly sitzen und einfach nur erzählen.
Tatsächlich ist unser Maximum 30 Minuten im Becken, dann haben wir alle keinen Bock mehr. Das ist aber auch in Ordnung, das akzeptieren wir auch alle so. Ich habe vor einem Jahr mit Thai-Boxen noch angefangen, das macht mir auch Spaß. Natürlich alles nicht so ambitioniert wie früher, aber das ist auch völlig in Ordnung so. Und es macht total viel Spaß, neue Sportarten kennenzulernen, Hit-Workout.
Ballsportarten, ja, wären auch was, aber...
Da ist meine Hüfte leider nicht für gemacht. Also zu viel an Land bewegen, ist scheinbar nicht so gesund für mich. Ich habe auch tatsächlich gerade das erste Mal wieder Physiotherapie seit meinem Karriereende, weil der Körper dann doch ein bisschen was mitgemacht hat
und jetzt repariert
werden muss.
Ja, ist das wirklich so, dass man dann im Nachgang noch, also Schwimmen gilt ja doch sonst, also gut, nicht in deinem Niveau, aber sonst so als, es ist gut für die Gelenke und das ist jetzt, selbst wenn man ein bisschen mehr Gewicht hätte, eine gute Sportart oder so, aber macht das trotzdem auch den Körper kaputt?
Ich denke, jede Sportart, egal wie gesund sie eigentlich ist, ist in dem Ausmaß, wie man sie als Hochleistungssportler macht. Sie ist nicht gefährlich, aber sie kann gefährlich sein. Man muss richtig damit umzugehen wissen und immer sehr gut aufs Training vorbereiten und das Training immer gut nachbereiten. Das ist auf jeden Fall eine gute Regel, die man beachten sollte, egal welchen Sport man betreibt.
Und im besten Fall seine Grenzen natürlich auch kennen, wann kann man noch, wann geht's noch und wann halt nicht.
Wenn man nicht darauf angewiesen ist, wirklich Top-Top-Leistungen bringen zu müssen, dann auf jeden Fall die Grenzen beachten. Ich musste leider oft darüber hinweggehen. Was heißt leider, das hat sau Spaß gemacht. Ja. Ne? Aber meine Schulter und meine Hüfte sagen mir jetzt, das war nicht so gut vielleicht.
Du bist ja jetzt viel zu jung, 30 Jahre alt, um zu Hause nur auf der Couch zu sitzen und die Beine hochzulegen. Du machst jetzt noch irgendwas. Du hast jetzt einen richtigen, normalen Job, wie wir auch.
Ja, ich bin ganz normaler Spießer geworden.
Ja.
Nach 2021, nach den Spielen, angefangen wieder zu studieren. Hab hier in Hamburg mein Sozialökonomiestudium abgeschlossen. Schwerpunkt Soziologie und bin dann eigentlich direkt in meinen jetzigen Beruf eingestiegen. Fachreferent für Projektmanagement. Und habe da einen ganz normalen Arbeitsalltag mit manchmal Büro, manchmal Homeoffice und dann zwischendurch nochmal zusehen, dass man ein bisschen Sport macht.
Ich wollte gerade sagen, so sitzend kann man sich das eigentlich gar nicht, das ist ja auch...
Ganz, ganz schlimm für mich. Ich war im Bewegungsdrang. Zum Glück gibt es höhenverstellbare Schreibtische.
Ja, also du stehst wahrscheinlich dann fast die ganze Zeit im Büro, oder?
Ab und an mal oder ab und zu mal Kaffee holen und rausgehen, aber... Ja, ich glaube, es ist der Alltag, der fast alle von uns einholt, ne?
Mm.
Die gleichen Sorgen wie
wie alle anderen auch. Könntest du dir vorstellen, irgendwann oder Trainer zu sein, also selber so Trainingssachen zu übernehmen und Jugend zu trainieren oder so?
Ich würde es gar nicht perspektivisch ausschließen wollen. Kategorisch sowieso nicht. Fände auch super, irgendwie was mit Kindern zu machen, was Schwimmen beibringen angeht. Was ein großes Thema ist, gerade in Schleswig-Holstein. Als Bundesland zwischen den Meeren, dass auch bei uns so viele Kinder wirklich nicht vernünftig schwimmen lernen und immer noch irgendwie Kinder sterben dadurch, dass sie sich im Wasser nicht ihren Kopf hochhalten können. Das finde ich sau schrecklich und ich muss da irgendwann mal mich engagieren auf jeden Fall. Ich habe das als großes Thema erkannt, was mich richtig nervt. Deswegen versuche ich das irgendwie mal anzugehen. Weil ich glaube, das ist eher so das, was ich jetzt gerade mitmachen könnte.
Hast du irgendeinen Wunsch für dich selber für die Zukunft?
Wie? Ja, ganz, ganz viele. Gerade gesundheitlich natürlich fit zu bleiben, da jetzt nicht im Alter irgendwie abzuknicken, sondern immer wieder regelmäßig Sport treiben zu können. Das ist ja auch ein Privileg. Das würde ich gern weiterhin so machen können wie jetzt gerade. Und ansonsten bin ich relativ dankbar, wie es gerade läuft. Also wie gesagt, mit Freunden und Familie. Alle sind irgendwie relativ gesund. Das kann gern so bleiben.
Dich hält aber trotzdem weiterhin noch hier bei uns im Norden, oder? Ist die Idee, auch mal irgendwohin in die Welt zu gehen?
Nee, ich glaube, so wie es gerade aussieht, werde ich auf gewisse Zeit erstmal hier bleiben. Also der Weg führte von Borsel-Hohenraden, bis ich 17 war, dann zum Internat nach Hamburg. Und seitdem habe ich eigentlich nur für 2 Jahre dann in die USA rübergemacht. Bin jetzt wieder in Hamburg gelandet und fühle mich pudelwohl. Wohin tatsächlich irgendwie in dem gleichen Viertel, wo meine Mutter groß geworden ist. Und habe ein paar meiner Geschwister so direkt um mich rum. Hab hier einen Fußballverein, den ich gerne mag, mein Freundeskreis, wie gesagt, im Urlaub geht's gerne an die Ostsee. Also die Nähe und Verbundenheit zu Schleswig-Holstein ist auf jeden Fall noch da, gerade weil meine Eltern auch noch da wohnen.
Den norddeutschen Jungen kriegt man aus denen nicht raus.
Gar keinen Fall, allein wegen der Mentalität der Menschen. Also das wäre mir im Süden alles viel zu aufregend. Das ist hier so wunderbar nüchtern.
Ja. Jakob, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ganz viel über dich erfahren können. Vielen Dank, dass du auch so offen gewesen bist und für die Zukunft alles, alles Gute.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.